Ich begrüße auch alle ganz herzlich, die hier sind. Ich begrüße alle am Livestream. Ich wünsche euch allen, dass der Friede unseres Herrn Jesus Christus euer Herz erfüllen möge. Führung durch den Heiligen Geist, liebe Geschwister. Vor 14 Tagen hatten wir ein Thema. Wisst ihr noch, welches Thema wir hatten? Um was ging es vor 14 Tagen? Der Bruder Willi weiß es, er hat darüber gepredigt. Es ging um den Tod. Den Tod individuell. Der Sünde sollt ist der Tod. Wir sind befreit, wir haben es heute Morgen gesungen in den Liedern schon, durch das teure Blut unseres Heilandes Jesus Christus. Das betrifft uns persönlich. Und in der darauffolgenden Woche hat mir Gott das heutige Thema aufs Herz gelegt. Und gestern Morgen wurde, wo ich aufgestanden bin und die Nachrichten reingeschaut habe, wurde dieses Thema ganz groß. Friede. Denn wir müssen uns immer wieder neu vergegenwärtigen. Wir persönlich in dieser adamistischen Natur sind ursprünglich gebunden in der Sünde, befreit durch das Blut unseres Heilandes. Aber diese Schöpfung ist auch gebunden unter der Sünde. Und es zieht sich durch das ganze Wort, durch die Heilige Schrift durch, dass diese Schöpfung leidet unter der Sünde. Bis zu dem Zeitpunkt, den wir dann auch als letzten Punkt beleuchten möchten, wenn Jesus Christus sein tausendjähriges Reich aufrichtet. Da werden wir sehen in Offenbarung 20, was das schlussendlich bedeutet. Aber es zieht sich durch die ganze Heilige Schrift auch durch die Offenbarung Gottes, dass er zu diesem Zeitpunkt sichtbar zu seinem Volk sich stellt. Und wir haben hier in Jesaja die Offenbarung, die unvorstellbar ist. Es wird ein Friedensreich auferstehen durch unseren Heiland Jesus Christus. Es wird einen weltweiten Segen geben. Wir werden an vielen Stellen aus der Prophetie heute sehen, was es schlussendlich bedeutet. Für mich, wenn ich gestern Morgen sehe, was hier passiert auf der Erde, jetzt unvorstellbar diese Prophezeiung. Aber liebe Gemeinde, liebe Geschwister und Zuhörer, wir wissen, das Wort Gottes lügt nicht. Das Wort Gottes wird sich wortwörtlich so erfüllen, wie wir es heute Morgen lesen werden. Es wird zu einer Wiedergeburt der Erde kommen, wo der Teufel 1000 Jahre gebunden ist, die Sünde keine Möglichkeit mehr hat, zu herrschen in dieser Welt. Und das ist genau der Vorgeschmack auf was? Auf diese wunderbare Ewigkeit, die uns bevorsteht. Ich habe gestern Morgen eine Tageslosung gelesen, die hat mich genau in diesem Thema auch bestärkt und auch beeindruckt. Ich habe es nicht gewusst, wo eigentlich der Name Donauschwaben herkommt. Das Habsburger Reich war groß, es reichte vom Mittelmeer, vom Atlantik bis ans Schwarze Meer. Und hier in Deutschland gab es sehr viel Armut. Was haben die Leute gemacht? Sie haben Flöße gebaut. Die hatten nur einen einzigen Zweck, sie von Deutschland wegzubringen, nach Ungarn, in das Sudetenland, bis ins Schwarze Meer. Und so sind in diesen Ländern, Ungarn, damalige Serbien, Kroatien, überall, wo die Donau durchfließt, sind deutsche Kolonien entstanden. Die Donauschwaben, die Ungarndeutschen, Schwarzmeerdeutsche, genau. Und dann sagt der Schreiber der Tageslosung, wir wissen doch, wo wir hingehen. Wir sind auch getrieben, vielleicht wie dieses Floß, aber wir haben einen Sinn, ein Ziel, unsere himmlische Heimat. Unser Herr Jesus sagt im Johannesevangelium, er wird vorausgehen, er wird die Wohnungen bereiten und wir werden zu ihm kommen dürfen in Ewigkeit. Lesen wir das Wort Gottes, Jesaja 2, ab Vers 1. Hier sagt die Heilige Schrift das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat, also über beide Reiche, deshalb auch in Micha die Parallelstelle. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt, der Berge und Erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem, unser Tagesvers. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Amen. Wisst ihr, Bruder Willi hat eingangs schon das Spannungsfeld aufgezeigt. Der nach dem Fleisch gezeugte Ungeborene, der nach dem Geist gezeugte Ungeborene. Ismael und Isaak. Das ist der eine Grund für diesen Konflikt, den wir sehen heute in Jerusalem, den wir heute sehen in Israel. Der zweite Grund ist aber genauso gravierend. Was ist der zweite Grund? Es ist der Ungehorsam seines Volkes. Dieses Murren, immer wieder gegen den Willen Gottes vorzugehen. Widerspenstig, halsstarrig, wie ein Esel. Klammer auf, erkenne ich mich darin? Ich erkenne mich genau darin. So bin ich in der Nachfolge. Und deshalb für uns auch persönlich dieses Wort. Segen und Nicht-Segen. Ich möchte es mal bewusst sagen, Nicht-Segen. Ja? Das Volk Israel bis auf den heutigen Tag ist noch nicht wiederhergestellt. Warum? Weil ein Großteil von Israel immer noch nicht erkennt, wer der Herr Jesus wirklich ist. Und es wird eine Zeit sein, wo er genau das ist, was er sein möchte für sein Volk. Und dann wird der Segen zu Israel zurückkehren. Dieser verheißene Segen, den wir hier in den Propheten lesen werden heute Morgen. Und interessanterweise, das ist der erste Punkt, die Wiedergeburt der Erde. Genau an diesem Punkt beginnt die Predigt in Apostelgeschichte 3. Lesen wir gemeinsam Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte 3, die Verse 19 und 21. Apostelgeschichte 3, 19. Hier spricht Petrus genau diesen Punkt an. So tut nun Buße, sagt er in seiner Predigt, und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist das Persönliche. Das Individuelle, das sollen wir tun. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's an das Übergeordnete in Vers 20. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Der Herr Jesus war ja schon da. Er hat ja schon gelebt als Mensch. Und Petrus sagt hier, er ist jetzt wo? In seiner himmlischen Heimat. Aber es kommt eine Zeit, da wird er wieder kommen zu euch. Vers 21. Den Herrn Jesus, muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Das ist die Wiedergeburt der Erde, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. ganz klarer Hinweis. Hier sagt Petrus, ihr habt nicht auf den Herrn Jesus gehört. Es ist genau dieser Spross, der prophezeit wird, der kommen wird, aus euch selbst heraus, aus eurem Volk. Und ihr habt ihn verworfen. Und so ist es bis auf den heutigen Tag, auch bei uns. Genau dieser Gott, nämlich unser Heiland Jesus Christus in seiner Göttlichkeit, wird verworfen. Ich hatte diese Woche ein ganz eigentümliches Erlebnis. Da war ein Mensch bei mir an der Tankstelle, der hat einen ehemaligen Pastor bedroht. Und ich habe dann hinterher erfahren, dass er eigentlich ein Umgangsverbot hat mit dem Pastor. Da sind Worte gefallen, die möchte ich nicht wiedergeben. Aber ich musste einschreiten. Ich habe dann von meinem Hausrecht Gebrauch gemacht, habe ihn des Hauses und auch des Grundstücks verwiesen. Aber mir ist in dem Punkt bewusst geworden, wo ich dann nach Hause gefahren bin, genau in der Zeit leben wir. Flüche über die Gemeinde, Flüche über Gott. Gott wird verlästert, Gott wird geflucht. Und deshalb, der Eingangsgedanke ist ganz richtig gewesen vom Bruder Willi, aus dem Grund wird auch sein Volk verflucht. In Wahrheit möchte man mit diesem Gott nichts zu tun haben. In Wahrheit möchte man diesen Gott in die Schranken weisen. Und wir lesen den Gedanken aus Römer 1. Verse, die wir kennen, Römer 1, beginnend ab Vers 18. Hier schreibt die Heilige Schrift Folgendes, Römer 1. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Was ist das Offenbarte von Gott? Es ist seine Schöpfung. In seiner Schöpfung, in der er sich offenbart. In einem schönen Sonnenuntergang. Jetzt in der Natur die Früchte, die wir ernten dürfen. Wir hatten letzte Woche Erntedankfest. All das sind die Dinge, die noch funktionieren. Aber wir werden es im Verlauf der Wortbetrachtung sehen. Es wird eine Zeit kommen, da wird ein Segen sein, den können wir uns heute überhaupt nicht vorstellen. Und das ist der zweite Punkt, der besondere Segen für Israel. Israel wird einen ganz besonderen Segen erfahren. Wir können es uns heute nicht vorstellen, an einem Tag wie dem heutigen, ich habe heute Morgen wieder gelesen, was heute Nacht alles passiert ist über Israel und in Israel. Und jetzt lesen wir hier in Zacharja die Worte, die unvorstellbar sind, dass eine Zeit kommen wird, wo das passiert. Zacharja 3, die Verse 8, 9 und 10. Hier sagt der Prophet Zacharja Folgendes. Höre doch, Josua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Hier ist wieder die Rede. Von wem? Vom Herrn Jesus. Also das Zentrale der gesamten Heiligen Schrift ist Jesus Christus. Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf einem Stein, sieben Augen, siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der Herr der Heerscharen, und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. Seht ihr diese Schöpfung, die unter der Sünde sich quält, dieses Sichtbare, was Paulus im Römerbrief beschreibt, wird der Herr Jesus an einem Tag entschulden. So wie er an einem Tag die Schuld der gesamten Welt getragen hat am Kreuz von Golgatha. Wie er deine und meine Schuld mit seinem teuren Blut reingewaschen hat. An einem Tag. Genau so wird er sein Volk wieder herrichten und herstellen. Vers 10. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Gastfreundschaft. Man wird gemeinsam die Früchte dieser Erde genießen dürfen. Können wir uns das für Israel heute vorstellen? Wüste, Krieg, Blutvergießen. Und wir werden dann im übernächsten Punkt sehen, was die geografische Ausbreitung ist von Israel. Da könnte man verstehen, wenn die Nachbarvölker diese Verse verstehen würden und kennen würden, dass sie Angst bekommen. Das macht nicht Israel mit seiner militärischen Übermacht. Das macht Gott, der Allmächtige. Weil er hat es seinem Volk verheißen. Der dritte Gedanke. Unter den Völkern wird Friede sein. Es wird keinen Krieg mehr geben. Wir haben die Stelle gelesen. Hier, Jesaja 2, Vers 4. Und wir wollen die Parallelstelle lesen in Micha. Wir haben die Parallelstelle in Micha 4. Ich lese ab Vers 1, dass wir die Gedanken verstehen. Und es ist richtig. Es ist die Bestätigung dessen, was Jesaja bekommt als Vision. Die gleiche Vision bekommt in Juda Micha für Juda. Und die gehören ja zusammen. Hier steht geschrieben, Micha Kapitel 4, Vers 1. Und am Ende der Tage wird es geschehen. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben wird er sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen. Da hat man schon leicht den Verdacht, wer hat von wem abgeschrieben. Wortwörtlich das Gleiche. Aber der Heilige Geist hat in beiden Propheten gewirkt, um für beide Teile von Israel, den Juden, deutlich zu machen, dass die Verheißung für beide gilt. Nicht nur für das eine Haus, sondern für beide Häuser. Vers 3. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegsführen nicht mehr lernen. Wisst ihr, heute, überall, wo Konflikte sind, wird der Konflikt befeuert mit was? Wir unterstützen euch mit Waffen. Gestern hat Präsident Zelensky auch sofort gesagt, wir unterstützen Israel. Wir unterstützen euch. Sofort hat die Welt gebrüllt, Amerika, wir unterstützen euch. Mit was? Mit Waffen. Das Wort Gottes sagt genau das Gegenteil. Diese Waffen werden zu Pflugscharen umgeschmiedet. Es wird keine Waffen mehr geben müssen, weil der wahre Friede des Friedenfürsten, nämlich unseres Heilandes Jesus Christus, das wird sein Friedensreich sein, was er aufrichtet. Und jetzt kommt eine ganz wunderbare Verheißung. Liebe Geschwister, hört, was das Wort Gottes sagt. Und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Und niemand wird sie aufschrecken. Denn der Mund des Herrn der Heerscharen hat geredet. Ja, alle Völker leben, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Wunderbar. Das dürfen wir als Gemeinde für uns auch in Anspruch nehmen. Warum? Weil wir sind ja in den Ölbaum eingepfropft. Wir sind ja Teilhaber dessen, was hier steht. Also bitte nicht zurücklehnen und sagen, das betrifft mich nicht. Ich bin kein Jude, ich gehöre nicht zum Volk Israel. Doch, wir sind eingepfropft in diesen Ölbaum. Wir sind Teil dieses Heilsangebotes und des Heils, dieser heilsvollen Prophetie, die kommen wird. Und jetzt der vierte Punkt, der teilt sich in vier Unterpunkte, weil wir müssen das ganz nahe jetzt betrachten wollen gemeinsam. Der Segen für die Natur wird riesengroß sein. Plötzlich die Sünde, die auch in der Natur wirkt, die ganzen Katastrophen, all das, was wir hören, Missenden, Fluch über diese Erde. Wir müssen uns deutlich machen, mit dem Sündenfall hat Gott was? Er hat seine Schöpfung verflucht. Sind wir bereit, dafür einzustehen? Es wird uns kein Klimakonferenzgedöns in irgendeiner Form retten können. Erst wenn Gott diesen Fluch über seine Schöpfung wegnimmt, indem Jesus Christus als Richter auftritt, gerichtet hat und durch das Gericht hindurch sein tausendjähriges Reich aufrichtet, wird genau das geschehen, was wir jetzt lesen. Lesen wir aus Jesaja 35, was die Folgen dessen sind. Jesaja 35, die Verse 1 bis 3. Das sagt das Wort Gottes. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Jauchzen wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Aus der Wüste sprost und sprießt plötzlich eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen. Hier steht nicht in halber Blüte, nicht abgedörrt oder irgendwie. In voller Blüte stehen und jauchzen. Ja, jauchzend und jubelnd. Ich kann mir es nicht vorstellen. Vielleicht kann es sich von euch jemand vorstellen. Die Schöpfung freut sich so über diese Befreiung, dass sie Gott lobt und preist. Sie jauchzt und jubelt. Jetzt lesen wir weiter, die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Verstehen wir den Zusammenhang? Diese Schöpfung, die von Gott gemacht wurde, die Gott infolge des Sündenfalls verfluchen musste, wird, das war der erste Gedanke, wird eine Wiedergeburt erfahren. Und aus dieser Wiedergeburt heraus wird die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, in seiner Schöpfung wieder sichtbar werden. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Die Wiederherstellung, der Segen, der wird riesengroß sein. Weitere Verse aus Jesaja 41. Jesaja 41, Vers 18. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhlen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde, Gott selbst in Jesus Christus, ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Unser Schöpfergott macht sich erneut sichtbar in seiner Schöpfung. Er stellt den ursprünglichen Zustand wieder her. Der ursprüngliche Zustand, der durch uns Menschen, nicht durch CO2, nicht durch Industrialisierung, nicht durch irgendwelche Dinge, sondern allein durch die Sünde. Klammer auf, aber das will die Welt heute nicht hören. Geschweige denn wahrhaben. Wenn die Sünde keine Macht mehr hat, dann wird Gott das Ursprüngliche wieder her und herstellen können. Er sagt hier in Vers 19, ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien, Myrten und Olivenbäume werden Wacholderbäume in die Steppe pflanzen, Plantagen und Zypressen miteinander, damit sie sehen und erkennen, und es merken und verstehen allesamt, dass die Hand des Herrn dies getan hat und der Heilige Israels es geschaffen hat. Vers 20, damit sie sehen, damit die Welt sieht und aus diesem Sehen heraus erkennt, was erkennt und merkt und auch versteht, alle, die noch leben werden zu diesem Zeitpunkt, dass Gott selbst es ist, der es gemacht hat. Ihr, der Heilige Israels. Er stellt sich dann sichtbar zu seinem Volk und aus dem Sichtbarwerden, wo er sich seinem Volk gegenüber stellt, auch die Schöpfung wiederherstellt. Der Fluch, der ursprünglich über diese Schöpfung gegangen ist, wird beseitigt sein. Lesen wir aus Hesekiel. Hesekiel Kapitel 34. die Verse 25 bis 29. Und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Er wird einen Bund des Friedens schließen. Und werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen, und in der Wüste werden sie sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Und ich werde sie und die Umgebungen meines Hügels zum Segen machen. Und ich werde den Regen fallen lassen zu seiner Zeit. Regengüsse des Segens werden es sein. Hören wir diese Worte? Regengüsse des Segens. Und der Baum des Feldes wird seine Frucht geben und das Land wird seinen Ertrag geben und sie werden in ihrem Land sicher sein. Sicherheit. Eine Sicherheit, nach der sich das Volk sehnt. Eine Sicherheit, nach der sich jeder sehnt, wenn wir ganz ehrlich sind. Unsere Sorgen, unsere Alltagssorgen, Gesundheit, Beruf, materiell, familiär. Plötzlich ist alles, weil das Diktat der Sünde weg ist, von Gott beseitigt ist, ist plötzlich eine Sicherheit. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und sie werden erkennen, und jetzt hier wieder, und sie werden erkennen, was? Dass ich der Herr bin, wenn ich die Stangen ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer rette, die sie knechteten. Und sie werden den Nationen nicht mehr zum Raub werden und die wilden Tiere der Erde werden sie nicht mehr fressen, sondern sie werden in Sicherheit wohnen und niemand wird sie aufschrecken. Und Vers 29, ich werde ihnen eine Pflanzung zum Ruhm erstehen lassen und sie werden nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähung der Nationen nicht mehr ertragen müssen. Wenn wir heute in Israel wären und würden diese Verse vorlesen, da würden die Ungläubigen sagen, der hatte Vision, das kann alles gar nicht wahr sein. Israel lebt heute in Angst. Sie werden bedrängt, sie werden bedroht. Aber es wird die Zeit kommen, wo dieser Fluch über diese Schöpfung und über Israel, über sein Volk beseitigt ist. Und der nächste Gedanke nochmal, und die Erde wird Früchte bringen im Überfluss. Im Überfluss. Wir hören immer wieder, wie viele Millionen Menschen an Hunger sterben. Aber schon heute, liebe Geschwister, wenn wir es vernünftig verteilen würden, wäre für jeden genügend da. Nur die Sünde verhindert es. Es wäre für jeden genügend zu essen da. Ich erinnere mich vor 22 Jahren, da war das total irrwitzig, das hat mich damals fast um meinen Verstand gebracht. Damals hat die USA Millionen Tonnen Weizen in den Pazifik geschüttet, um den Preis des Weizen künstlich hochzuhalten. Man kann sich's nicht vorstellen. Der Homo economicus, der wirtschaftlich denkende Mensch, tut Dinge, die widersprechen jeglicher Vernunft. Und wie gesagt, schon heute wäre es möglich, dass jeder im Überfluss leben könnte. Jesaja 55, dort lesen wir von diesem Überfluss. Jesaja 55, der Vers 1 beginnend. Hier sagt das Wort Gottes, auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Da ist der Homo economicus, der Wirtschaftsmensch, nicht mehr gefragt. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esset das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnadenerweise an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Hier sagt das Wort Gottes so deutlich, wir dürfen, es wird Zeit geben, da wird es kein Kaufen und Verkaufen mehr geben, sondern es ist genügend da für alle und Gott verteilt. Gott verteilt. Es ist genügend da. Es ist auch heute schon genügend da. Und jetzt kommt was, das ist unglaublich für mich. Jetzt kommt die Tierwelt. Wir haben jetzt die Pflanzenwelt gesehen und jetzt kommt die Tierwelt. Jesaja 11. Und da werden wir die Frage stellen müssen, warum ist es so? Jesaja 11, Verse 6 bis 9. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Also, die Nahrungskette ist dramatisch unterbrochen. Die mögen sich nicht mehr gegenseitig auffressen. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wasser, das das Meer bedeckt. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isjas, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Eine Tierwelt, wo der Löwe Heu frisst. Warum ist es so? Jetzt sind wir bei dem Gedanken von vor 14 Tagen. Der Sünde sold ist der Tod. Und erst nach dem Sündenfall war es notwendig, dass der Tod kommt. Aber jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo die Sünde gebunden ist. Der Teufel ist ja gebunden. Und da ist es auch nicht mehr notwendig, dass Blut fließt. Und deshalb wird der Löwe plötzlich zum Vegetarier. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt auf YouTube gibt's eine kleine Sektion, einen Film, dann adoptiert eine Löwin ein Gazellenkind. Das ist für mich so das Bild gewesen dessen, was hier beschrieben wird. Und die Biologen fragen sich, warum macht die Löwin das? Also sie könnte das Gazellenbaby fressen, aber das tut sie nicht. Sondern sie schlägt es erst einmal trocken und dann läuft es hinter der her. Und wenn man das sieht, denkt man, das kann nicht wahr sein. Aber die Tierwelt wird sich so verändern, dass das nicht mehr die Ausnahme ist, sondern die Regel. Und der letzte Gedanke hier, die Schöpfung wartet ungeduldig genau auf diesen Tag. Der Gedanke, den Paulus im Römer 1 aufgreift, der wird in Römer 8 fortgeführt. Römer 8. Die Verse 19 bis 22. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. An uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Hier steht's. Denn wir wissen, Vers 22, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinggabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Hier baut Paulus die Brücke zwischen der Schöpfung, dem Allgemeinen und dem Individuellen von uns im Störverhältnis mit der Sünde zu Gott. Aber ich lese den Vers nochmal. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und wartet. Sie liegt in Geburtswehen. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, wird beendet im tausendjährigen Reich. Der fünfte Gedanke. Jeder Einzelne wird sehr gesegnet werden. Jeder Einzelne. Wenn diese Schöpfung nicht mehr unter dem Diktat der Sünde seufzt, wird auch jeder Einzelne individuell gut leben können. Ein unvorstellbarer Zustand. Ein unvorstellbarer Zustand. Ich kann es kaum vorstellen. Aber Jesaja 65 macht es ganz deutlich. Jesaja 65, die Verse 20 und 22. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Das heißt, es wird keine Krankheit mehr geben, weil es muss keinen Tod mehr geben. Und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Wir werden es genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jähen Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Das, was Gott nach dem Sündenfall zu Adam sagt, im Schweiße deines Angesichtes, dieser Fluch, liebe Geschwister, ist beseitigt. Dieser Fluch ist weg. Hier wird von Genuss, von Genießen gesprochen. Die Mühe, die Krankheiten, das ist alles weg. Und es wird geschehen, Vers 24, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm hier wieder werden zusammen weiden. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Wunderbar. Wir haben jetzt fünf Punkte gesehen, wie sich diese Schöpfung dramatisch verändern wird. Und ich gestehe euch, ich kann mir es nicht vorstellen. Ich weiß nur, dass es die Wahrheit ist, weil es im Wort Gottes steht. Und ich weiß und bin hundertprozentig gewiss, weil sich Prophetie erfüllt, dass es genauso kommen wird, wie wir es bis hierher gelesen haben. Jetzt stellt sich aber die entscheidende Frage, warum? Und jetzt sind wir bei unserem Haupt der Gemeinde, jetzt sind wir bei Christus. Und jetzt sind wir in Offenbarung 20. Das ist der letzte Gedanke, Offenbarung 20. Weil hier haben wir die Antwort auf die Frage, warum konnte das oder warum wird das alles passieren? Und wir lesen die Verse im Zusammenhang, die Verse 1 bis 6. Hier sagt Johannes in der Vision, die er bekommt durch den Heiligen Geist, ab Vers 1, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführte, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Der Teufel, der dieser Welt immer wieder jeden Tag von Neuem glaubhaft machen möchte, dass er der Herr über alles ist. Und er verführt die Menschheit. Und die Menschheit lässt sich gerne verführen von ihm, weil sie bekommt vor Augen geführt, angebliche, vermeintliche Machtbeweise, die aber gar nicht Macht beweisen, sondern nur belegen, dass er jetzt für eine gewisse Zeit gewisse Dinge tun kann. Verstehen wir das? Wir sehen in dem Gleichnis, wie er versucht, unseren Herrn Jesus zu verführen in der Wüste und nach 40 Tagen. Was der Teufel für Spiegelbilder, für Luftschlösser bauen kann und damit der Menschheit vor Augen führen möchte, dass er derjenige ist, der es kann. In Wahrheit ist er völlig unfähig dazu. Und jetzt kommt Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand genommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Mit dem Christus, mit dem Gesalbten, mit dem Auserwählten, mit dem Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist der Gedanke zum Schluss. Wer heute und hier keine lebendige Beziehung hat zu Jesus Christus, der wird, wenn er hier die Erde verlässt durch den Tod oder zurückgelassen wird, Christoph hat es im 1. Thessalonicher angedeutet, in der Entrückung zurückbleibt, der hat es schwer, weil er wird dann mit dieser Schöpfung gerichtet werden. Und ihm ist es dann versagt, teilhaftig zu werden an diesem weltweiten Segen des kommenden Friedenreiches. Ja, diese Schöpfung braucht eine Wiedergeburt. Israel, was heute angegriffen wird, wird einen besonderen Segen empfangen. Es wird Friede sein unter allen Völkern. Ja, wir haben es gelesen, und er wird richten zwischen den Nationen und viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Der Segen, der daraus resultiert, der ist so unvorstellbar. Wir haben es gesehen in der Natur. Der Fluch ist beseitigt. Es ist Überfluss. Überfluss und Überfluss. Selbst die Tierwelt wird so verändert, dass der Löwe Heu frisst. Und wir haben gesehen im Römerbrief, diese Schöpfung, jeder Mensch, schlussendlich, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, wartet eindringlich, ungeduldig auf diesen Zustand. Jeder Einzelne wird gesegnet. Und wir haben den Friedensfürst, unseren Heiland, Jesus Christus, der über alles herrschen wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sitzen im richtigen Floß und haben das richtige Ziel, unsere himmlische Heimat. Lasst uns unserem Herrn und Heiland danken dafür. Amen.